Sie hören eine Predigt von Sozialdiakon Philipp Zahn der Gellertkirche Basel.
Der Predigtext von heute steht im Markus-Evangelium, Kapitel 15, Vers 21 bis 41. Unterwegs begegnete ihnen Simon aus Kyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Simon kam gerade von seinem Feld zurück. Die Soldaten zwangen ihn, das Kreuz zu tragen, an das Jesus gehängt werden sollte. Sie brachten Jesus nach Golgatha, das bedeutet Schädelstätte. Dort wollten die Soldaten ihm Wein mit Myrrhe geben, aber Jesus trank nichts davon. Dann nagelten sie ihn an das Kreuz. Seine Kleider teilten sie unter sich auf und bestimmten durch das Los, was jeder bekommen sollte. Es war 9 Uhr morgens, als sie ihn kreuzigten. Am Kreuz war ein Schild angebracht, auf dem man lesen konnte, weshalb man ihn verurteilt hatte. Darauf stand: Der König der Juden. Mit Jesus wurden 2 Verbrecher gekreuzigt, der eine rechts, der andere links von ihm. Die Leute, die am Kreuz vorübergingen, verspotteten ihn und schüttelten verächtlich den Kopf. Ha, den Tempel wolltest du abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Dann rette dich doch selber und komm vom Kreuz herunter. Auch die obersten Priester und die Schriftgelehrten verhöhnten Jesus. Andern hat er geholfen, aber sich selber kann er nicht helfen. Dieser Christus, dieser König von Israel, soll er doch vom Kreuz heruntersteigen. Wenn wir das sehen, wollen wir an ihn glauben. Ebenso beschimpften ihn die beiden Männer, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte 3 Stunden. Gegen 3 Uhr rief Jesus laut: Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von den Umstehenden aber meinten: Hört doch, er ruft den Propheten Elia. Einer von ihnen holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Essigwasser und steckte ihn auf einen Stab, um Jesus davon trinken zu lassen. Wir wollen doch sehen, ob Elia kommt und ihn herunterholt, sagte er. Aber Jesus schrie laut auf und starb. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten, von oben bis unten. Der römische Hauptmann, der gegenüber vom Kreuz stand, hatte mit angesehen, wie Jesus starb und rief: Dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Einige Frauen hatten das Geschehen aus der Ferne beobachtet. Unter ihnen waren Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Jakobus dem Jüngeren und von Joses, sowie Salome. Sie waren schon in Galiläa bei Jesus gewesen und hatten für ihn gesorgt. Zusammen mit vielen anderen Frauen waren sie mit Jesus nach Jerusalem gekommen. Markus 15, 21 bis 41.
Ja, irgendwie fühlt es sich nicht so richtig an, über diese doch sehr österliche Geschichte zu sprechen. Wir haben ein anderes Fest vor uns. Weihnachten naht, wir haben es gehört, der Anfang von dieser Wurst. Aber warum sprechen wir heute über Ostern? Es gibt 2 Gründe. Wir sprechen heute über diesen Tod von Jesus Christus, weil es das Zentrum ist unseres Glaubens. Und wenn man ein Zentrum hat, dann gibt es nicht nur einen Tag im Jahr, wo man das feiern kann. Zum Glück haben wir das Kreuz hier auf der Bühne, manchmal auch nebendran, das ganze Jahr hindurch. Also dürfen wir jeden Sonntag, jeden Tag über dieses Kreuz sprechen. Und der zweite Grund ist, wir sind in der Markus-Reihe seit 1,5 Jahren wahrscheinlich. Teil 56 habe ich mir sagen lassen. Man hat gesagt, wir gehen durch das Markus-Evangelium Schritt für Schritt, einfach von A bis Z, von Wurstende zu Wurstende. Und das machen wir heute, wir gehen weiter und sind angekommen genau bei dieser Geschichte, bei Ostern, bei dem Tod von Jesus am Kreuz. Ist jetzt spannend, ich habe mich nicht abgesprochen mit Christina bezüglich der Wurst und dem Fleisch. Also es tut mir leid, wirklich für alle Vegetarier oder Menschen, die vegan essen. Aber ich habe euch ein Bild mitgebracht. Also nicht hier, ich erzähle euch das Bild. Wer von euch hat gerne Burger? Ihr dürft ehrlich sein. Es darf auch ein Premium-Burger sein. Es muss nicht der vom goldenen M sein. Ein Burger. Wer liebt die Essiggurke? Okay. Wer bestellt den Burger, wenn es geht, ohne? Sehr gut. Früher hatten wir als Jugendliche die Essiggurke, das ist kein Scherz, an die Scheibe vom Restaurant geklebt. Ich weiß nicht warum. Irgendwie war das einfach toll und cool, wenn man das gemacht hat. Man hat die Essiggurke genommen und gesagt, das habe ich nicht gern. Und weg damit. Frag mich nicht, warum ich das gemacht habe. Ich habe es gemacht, es tut mir leid, aber ich stehe dazu. Aber warum Burger? Stell dir vor, du gehst in ein Burger-Restaurant und bestellst einen Burger ohne Fleisch. Wer hat das schon mal gemacht? Ein Burger ohne Fleisch. Tatsächlich. Möchtest du uns das erzählen? Ich kann mir das fast nicht vorstellen. Ein Burger ohne Fleisch. Nicht, weil du es vergessen hättest, sondern bewusst. Vielleicht magst du tatsächlich kein Fleisch oder du ernährst dich vegetarisch, vegan, wie auch immer. Kann man machen. Aber trotzdem würden die meisten von uns sagen, irgendetwas Entscheidendes fehlt. Irgendetwas fehlt. Ein Burger ohne Fleisch ist kein Burger. Das wäre ein Burger vielleicht. Aber sicher kein Burger. Und weil etwas Grundlegendes fehlt, versucht man es irgendwie zu ersetzen. Es tut mir leid, vegane Menschen, Vegetarier. Man versucht irgendwie einen Ersatz zu finden. Ich gehe jetzt da nicht darauf ein. Warum? Weil alle wissen, in diesen Burger, Brötchen, da braucht es etwas dazwischen. Man sucht einen Ersatz. Und da lehne ich mich jetzt vielleicht weiter aus dem Fenster, aber ich glaube, es hat noch keinen wirklich guten Ersatz gegeben, wo alle sagen würden, ach komm, lass uns alle verzichten auf Fleisch, wir essen ab sofort nur noch dieses Patty. Die allermeisten Nicht-Vegetarier würden sagen, hey, das geht irgendwie nicht. Du kannst Fleisch per se nicht einfach so ersetzen. Ich möchte jetzt heute nicht bei dem stehen bleiben. Was ich sagen möchte ist, der christliche Glauben, wenn du das Kreuz mit dem Fleisch vergleichst, du kannst das Kreuz im christlichen Glauben nicht weglassen. Wenn du das Kreuz weglässt, dann musst du irgendeinen Ersatz finden. Irgendeinen Ersatz, der diese Welt dir geben könnte. Und ich muss dir leider jetzt schon sagen, aus der Bibel her, aus der Perspektive vom Wort Gottes, gibt es keinen Ersatz. Wir müssen über dieses Fleisch reden. Wir müssen über dieses Patty reden. Wir müssen über das Kreuz sprechen. Ansonsten fehlt etwas. Dem christlichen Glauben fehlt das Entscheidende. Sünde, Vergebung, Gnade, Erlösung, all das hängt an diesem einen Punkt. Ohne Kreuz bleibt vom Christentum nur eine nette Moral, aber keine rettende Botschaft übrig. Wir können das Kreuz nicht mit etwas anderem ersetzen. Ohne Kreuz ergibt das Ganze gar keinen Sinn und wir könnten oder müssten aufhören, uns überhaupt Christen zu nennen. Und deshalb reden wir immer und immer wieder über dieses Kreuz und was dort geschah. Und wir müssen es nicht nur auf Ostern reduzieren. Deshalb dürfen und können wir das auch in der Adventszeit schon fast nochmals aufgreifen. Also wenn wir uns heute mit dem Bibeltext beschäftigen, dann muss uns das bewusst sein. Am Kreuz, da scheiden sich wortwörtlich die Geister. Für viele Menschen ist der Tod Jesu oder das Kreuzesgeschehen ein Stolperstein. Unbequem, provozierend, schwer zu akzeptieren. Und gleichzeitig ist es der zentrale Punkt des christlichen Glaubens. Und für alle, die Jesus ernsthaft nachfolgen wollen, sich darum bemühen, im Stolpern, im Unfertigsein, da fällt alles mit dem Opfertod von Jesus Christus am Kreuz. Du kannst das Kreuz nicht umgehen, du kannst es nicht beschönigen oder entkräften, du kannst es nur annehmen oder ablehnen. Aber was geschah genau dort? Was geschah an diesem Kreuz? Warum musste es geschehen und weshalb gibt es keine Alternative? Ich möchte ein paar Gedanken mit euch teilen und ihr habt vielleicht gemerkt, es ist ein langer Text. Es hat viele Symbolik drin, sehr viele kleine Geschichten in dieser Geschichte. Also verzeiht mir, wenn ich heute nicht alles bringen werde. Ich bemühe mich, auf zentrale Dinge zu sprechen, wo auch Gott mich selber nochmals berührt hat. Die Geschichte der Menschheit, und das ist der erste Punkt, erreicht hier einen Wendepunkt. Jesus geht die letzten Schritte auf seinen Tod zu. Er wird zwischen zwei Verbrechern ans Kreuz genagelt und erlebt die schlimmsten Schmerzen, die ein Mensch ertragen kann. Und als er dort hängt, bietet man ihm Wein mit Myrrhe an, ein Betäubungsmittel. Doch Jesus lehnt ab, nicht um stark zu wirken und nicht, weil die Schmerzen gering wären, sondern weil er bei vollem Bewusstsein bleiben wollte, um diesen Weg bewusst zu gehen und, wie wir später auch sehen, bewusst zu seinem Vater zu beten. Und er erfüllte damit das Wort aus Jesaja 53, Vers 4, wo es heißt, dass er unsere Schmerzen getragen hat. Überhaupt Jesaja 53, extrem spannendes Kapitel. Überhaupt Jesaja, überhaupt die Bibel. Aber Jesaja insbesondere, weil in Jesaja so viel Geschehnisse von Jesus, das noch kommen wird, prophezeit wurde. Und Jesus hat alles erfüllt. Und während Jesus oben am Kreuz die Schuld der Welt auf sich nimmt, da teilen die Soldaten unten am Boden seine Kleider. Ein dramatisches und zugleich symbolisches Bild. Der Sohn Gottes gibt sein Leben und die Menschen beschäftigen sich am Boden mit irdischen Dingen, mit wertlosen Dingen. Sie verpassen, was hier geschieht. Es zeigt, wie leicht auch unser Blick auf das Vergängliche gerichtet wird, auf Materielles, auf Finanzen, auf Versicherungen. Wir verlieren den Blick immer und immer wieder vom Kreuz, vom Leben. Wir verlieren die Erlösung und wir verlieren den Aufruf zur Nachfolge, weil wir uns so beschäftigen mit den Dingen am Boden bei uns direkt vor Augen. Am Kreuz wurde ein Schild angebracht, haben wir gelesen. Der König der Juden. Solche Tafeln waren üblich, denn sie zeigten an, warum oder weshalb jemand überhaupt verurteilt wurde. Entweder trug der Verurteilte dieses Schild und nahm das Kreuz auf sich bis dorthin, wo es aufgestellt wurde, oder es wurde einfach obenhin befestigt. Und genau das steht für ein Paradox. Für die jüdischen Führer damals war diese Aufschrift ein Affront. In Johannes 19, Vers 21 bis 22 lesen wir, die obersten Priester sagten zu Pilatus, schreib nicht der König der Juden, sondern er behauptet, er sei der König der Juden. Aber Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Pilatus weigert sich, etwas zu ändern und ohne es zu wollen, bestätigt er damit eine göttliche Wahrheit. Jesus ist der verheißene König Israels und genau das, was die Führenden des Volkes ablehnten und Jesus fälschlich als politische Gefahr auslegten, wird hier öffentlich sichtbar gemacht. Es ist, als würde ihnen ein Spiegel vorgehalten werden, damit sie erkennen, wen sie ans Kreuz gebracht haben. Ein weiteres Detail, und das finde ich spannend, Jesus starb zwischen zwei Verbrechern. Dieser König bleibt bis zum letzten Atemzug auf der Seite der Sünder. Jesus stirbt mitten von zwei Verbrechern, zwei Sündern. Ein Gott und König, der für Menschen wie dich und mich, er steht für uns, er geht mit uns mit. Er ging nicht vorschnell in den Himmel, er brauchte kein goldenes Kreuz, er brauchte nicht einen separaten Hügel. Er hielt es aus, zwischen den Sündern zu sein. Ja, und dann kommt die Geschichte, die führenden Männer riefen Jesus zu, steig herab von dem Kreuz, dann werden wir an dich glauben. Doch diese Herausforderung ging ins Leere. William Booth, der Gründer der Heilsarmee, sagte einmal treffend, gerade weil Jesus nicht vom Kreuz herabstieg, glauben wir an ihn. Gerade weil Jesus nicht vom Kreuz herabstieg, glauben wir an ihn. Denn der Tod von Jesus war kein tragischer Unfall, sondern der Weg, den er bewusst gewählt hatte. Jesus kam nicht nur, um von Gottes Liebe zu erzählen. Er ist diese Liebe in Menschengestalt. Und hätte er das Kreuz verlassen, hätte das eigentlich bedeutet, Gottes Liebe hat Grenzen. Es gäbe einen Punkt, an dem Gott sagen müsste, das ist zu viel. Bis hierhin, aber nicht weiter. Aber Jesus blieb. Er nahm den Kelch des Leidens bis zum letzten Atemzug, bis zum letzten Tropfen. Er starb. Und das, um zu zeigen, Gottes Liebe kennt eben keine Grenzen. Kein Schmerz, kein Leid, keine Dunkelheit ist zu tief für Gott. Nicht einmal der Tod selbst konnte ihn davon abhalten, uns nahe zu sein. Wenn wir also auf das Kreuz schauen, dann hören wir Jesus sagen, der Vater liebt euch mit einer Liebe ohne Grenzen, einer Liebe, die alles trägt, was euch belastet. Glaubst du an diese unendliche Liebe Gottes? Oder hast du das noch nie selbst erfahren? Vielleicht bist du heute hier und du hörst das erste Mal diese Botschaft. Dann lass dir sagen, Gott liebt dich so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Für dich, für mich. Und ich möchte dich auch einladen, wenn wir später in die Anbetungszeit gehen, dass du ins Gebetsteam gehst und sagst, hey, ich möchte diese Liebe von Gott auch empfangen. Ich möchte mein Leben ihm hingeben, so wie er sein Leben für mich hingegeben hat. Dann komm ins Gebetsteam. Es gibt nichts Schöneres, als mit Menschen zu beten und sich das zusprechen zu lassen. Wir kommen zum zweiten Punkt. Markus 15, Vers 34. Wir lesen einen der bekanntesten und gleichzeitig auch umstrittensten Bibelverse in der Theologie überhaupt. Es heißt dort, gegen 3 Uhr rief Jesus laut, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus stirbt allein. Verlassen von Freunden, verspottet von Menschen, die an ihm vorbeigehen. Die engsten Freunde, seine Jünger, plötzlich waren sie nirgendwo. Und dann dieser Ruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie kann das sein, fragen wir uns. Wie kann es sein, wenn wir daran glauben, dass Jesus selbst Gott ist oder zumindest Gottes Sohn ist? Wie kann das sein, dass er verlassen wird von diesem Gott? Ja, wenn er selber Gott ist, wie kann er sich selber verlassen? Und dann wird es hochtheologisch. Wie kann Gott Gott verlassen sein? Vor ein paar Monaten war ich mit meinen beiden Kindern auf einem Ausflug unterwegs und wir kamen am Ziel an und ich musste noch ein Parkticket lösen und ich dachte mir, ja gut, so, das ist ja gerade so 20 Meter neben dem Auto, ich gehe kurz das Ticket holen und komme wieder und die Kinder können ja schnell im Auto bleiben. Und ich ging kurz dieses Ticket lösen und merkte, okay, da sind noch 4 Leute vor mir. Okay, ich warte kurz. Schlussendlich waren es etwa 7 Minuten. Ich kam zurück und meine Tochter war in Tränen aufgelöst. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Die war in Tränen aufgelöst in diesem Auto, hat geschrien, als wie wenn jemand gestorben wäre. Und ich dachte, meine Güte, was ist jetzt passiert? Hat ihr Bruder sie geschlagen? War jemand gekommen, hat die Türe aufgerissen, was auch immer? Ich wusste nicht, was geschah. Und in diesem Moment realisierte ich, sie fühlte sich Gott verlassen. Sie fühlte sich alleine, sie fühlte sich verlassen von der ganzen Welt. Ich weiß nicht, ob ihr das von euch selbst kennt, wenn ihr im Supermarkt wart als Kind und die Mutter ging einfach ein Regal weiter und du stehst dort und Mama, Mama, dieses Gefühl ist tiefer, als du denkst. Und meine Tochter hat bis heute Ängste, weil ich nicht da war. Meine Tochter hat Ängste, verlassen zu werden. Und ich merke, und bei dieser Predigt, als ich die schrieb, merke ich, hey, genau so, mindestens genau so hat sich Jesus gefühlt am Kreuz. Gott verlassen. Jesus, der sein Leben in engster Gemeinschaft mit dem Vater lebte, erlebte am Kreuz genau das. Ausgerechnet in dem Moment, wo er seinen Vater am meisten brauchte, scheint der Himmel schweigend zu sein. Zwischen Vater und Sohn tut sich ein Riss auf. Und warum? Nicht, weil der Vater aufhört zu lieben. Ich habe meine Tochter geliebt, ich liebe sie bis heute. Nicht, weil Jesus weniger Gottes Sohn wäre, sondern weil Jesus trägt, was wir tragen müssten. Jesus trägt das, was wir hätten tragen müssen. Und hier hört der Vergleich auf mit meiner Tochter. Also das Beispiel ist jetzt, geht nicht weiter. Bei Jesus wird die Größe und Tragweite von meiner Schuld sichtbar. Wir gehörten eigentlich an das Kreuz. Wir sind schuldig geworden. Und wir können an dieser Stelle uns fragen, ja, was trennt uns denn eigentlich von Gott? Und da kommt das sehr mühsame Wort Sünde. Ja, lass uns über Sünde reden. Gedanken, Worte, Taten, aber auch ein Grundzustand seit der Schöpfungsgeschichte, den man Erbsünde nennen kann. All das widerspricht dem Wesen Gottes. All unsere Zielverfehlung ist Sünde. Überall, wo du einfach so ein bisschen daneben haust, ist Sünde. Rebellion, Gleichgültigkeit gegenüber dem, was Gott eigentlich möchte. Sünde trennt. John Mark Comer schreibt in einem neuen Buch oder einem neuen deutsch übersetzten Buch, Gott hat einen Namen, folgendes. Das Kreuz ist ein Ausdruck von Jahwes Gnade. Es ist seine Art, Schuld, Vergehen und Sünde zu vergeben. Doch es ist auch Ausdruck von Gottes Gerechtigkeit, dass er sie nicht ungestraft lässt. Er ist gerecht und er ist der Rechtfertiger. Die Versöhnung von Gottes Gnade und Gerechtigkeit im Tod von Jesus ist der ultimative Ausdruck von Gottes Charakter. Es ist Gottes Wesen, Erbarmen zu zeigen und zu vergeben. Aber genauso ist es sein Wesen, der Sünde entgegenzutreten. Und diese zwei Seiten von Gottes Person kommen am Kreuz endlich in wunderschöner Harmonie zusammen. So ist Gott. Jesu Leiden bestand nicht nur aus körperlichen Schmerzen. Die tiefste Qual, die er erlebte, war die Last der Sünde der Welt. Das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Es hat mal einer gesagt, ja, weißt du, es gibt viel schlimmere Folterungsinstrumente, es gibt viel schlimmere Tode. Körperlich würde ich sagen, ist das schon sehr hoch, weit oben. Aber warum Jesus noch mehr gelitten hat, ist die Tatsache, dass er die Sünde aller Menschen der ganzen Welt auf sich geladen hat. Jesus kannte das nicht. Jesus kannte Sünde nicht. Wenn wir glauben, dass Jesus ohne Sünde war, dann muss man sich vorstellen, dass plötzlich am Kreuz diese Sünde auf ihn kam. Da merkt er plötzlich, was Sünde heißt. Einfach weil er es auf sich geladen hat. Und was auch immer geschah, und da kann man theologisch extrem ausbrechen in alle Richtungen, wir können es nicht erklären. Aber was da geschah am Kreuz, ist mehr als einfach nur körperliche Schmerzen. Wenn Jesus wirklich Sünde auf sich geladen hat, dann merkte er, was Sünde ist, obwohl er keine hatte. Und das ist der Stellvertreter Jesus. Jesus ist der Stellvertreter für uns, dass wir das alles nicht nochmals erleiden müssen. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3,16 habe ich vorhin schon erwähnt. Und ja, wir können einwenden, aber wir leiden doch trotzdem heute noch. Wir leiden an unseren Sünden, an unserer Krankheit, an Verlust, an Schmerz. Ja, aber wir haben eine andere Perspektive. Wir haben zwei Dinge, die uns in dem tragen. Wir haben einerseits die Gewissheit, dass Jesus durch den Kreuzestod mit uns leidet. Also wenn du leidest, wenn du krank wurdest, wenn du Schmerzen empfindest, wenn du Verlust erlitten hast, in welcher Form auch immer, du darfst dir gewiss sein, Jesus ist mit dir und trägt das mit. Wir haben einen mitleidenden Gott. Nicht nur ein, oh, ja, ich habe Mitleid mit dir. Nein, er hat gelitten und er weiß, was das heißt. Er kennt die Gefühle, die du auch hast. Und wir dürfen diesen Gott in Anspruch nehmen und sagen, hey, du bist mit uns. Du gehst mit uns durch diese Krankheit, du gehst mit uns durch diesen Verlust. Und das Zweite ist, die Offenbarung gibt uns ein Bild von einer Herrlichkeit, die können wir nur erahnen. Es heißt in Offenbarung 21, Vers 4, er wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und kein Schmerzen. Und da müssen wir aufpassen, da mache ich eine kleine Klammerbemerkung. Wenn du Menschen hast in deinem Umfeld, die sagen, hey, weißt du, ich habe plötzlich eine Diagnose bekommen, dann komm bitte nicht mit diesem Vers. Weil mit diesem Vers zerstörst du das Mitleiden im Moment. Eigentlich umgehst du dieses Geschehen am Kreuz. Weil du sagst, ja, weißt du, es wird alles besser, es wird alles gut. Bis hin zu, tu doch nicht so schlimm. Sondern du kannst sagen, hey, ich trage das mit dir mit. Wie geht es dir heute? Es geht dir schlecht? Ja, mir geht es jetzt auch schlecht. Und dieses gemeinsame Tragen, das hat so viel mehr Kraft, als einfach eine Vertröstung zu geben. Zu sagen, ja, weißt du, im Himmel wird das alles gut. Ja, Amen, natürlich wird es gut. Aber das hilft dieser Person gar nichts. Für das musste Jesus nicht am Kreuz sterben. Jesus starb am Kreuz unter anderem für diese Leiden, die jetzt geschehen, die jetzt im Moment da sind. Im Wissen darum, dass Jesus dort schon ist und uns erwartet. Er wird ja wieder kommen. Also lass uns das nicht zu stark einfach schnell jemandem aufpatschen und sagen, ja, schon gut, weißt du, es kommt alles gut. Nein, wir müssen lernen, miteinander zu leiden, miteinander durchzugehen, etwas durchzustehen. Was spannend ist, das ist vielleicht auch zum noch vertiefen, wo ihr das gerne selber mal machen könnt. Psalm 22 wird auch vieles beschrieben von König David, wie er diesen Satz, mein Gott, warum hast du mich verlassen, auch schon gebetet hat. Ich vertiefe das hier nicht, aber dort sehen wir etwas von diesem Bogen vom Alten Testament zum Neuen Testament, dass Gott Geschichte schreibt. Der katholische Theologe Peter Kräft, der bringt das Evangelium mit einem Bild auf den Punkt. Er sagt, Gnade ist nicht billiger als Gerechtigkeit. Sie ist teuer. Wenn ich Ihnen 100 Franken, also er sagte Dollar, ich nehme jetzt Franken, wenn ich Ihnen 100 Franken erlasse, dann zahle ich sie aus meiner eigenen Tasche. Schuld verschwindet nicht einfach. Wenn ich sie begleiche, dann kostet es mich etwas. Und genau deshalb musste Christus sterben. Gott konnte nicht einfach sagen, vergiss es, lass bleiben, nicht so schlimm, ist schon gut. Er sagte, hey, ich vergebe. Aber wenn die Menschen dafür nicht zahlen können, dann muss ich zahlen. Also hat er sein Liebstes gegeben, seinen einzigen Sohn. Ja, und wir lesen weiter. dass es im entscheidenden Moment am Kreuz Jesu, dass er offensichtlich missverstanden wurde. Einige meinten, er brauche etwas Wein zur Beruhigung, andere spotteten, vielleicht kommt Elia und holt dich herunter. Auch das nochmal eine ganz spannende Geschichte. Niemand verstand wirklich, was geschah. Außer jemand. Der römische Hauptmann. Er sah den gekreuzigten Jesus sterben und sagte, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn. Mitten im Spott, mitten im Leid, mitten im Chaos erkennt ein fremder Soldat die Wahrheit über Jesus, die selbst die eigenen Leute nicht sehen konnten oder wollten. Das Kreuz als Ort, an dem Gottes Gerechtigkeit und Gottes Gnade aufeinandertreffen und wo die Welt erkennen darf, wer Jesus wirklich ist. Und meine Frage an dich ist hier, gibt es Momente, wo du dich Gott verlassen fühlst? Gibt es Momente oder Situationen in deinem Leben, wo du merkst, da fühle ich mich verlassen? Ich bin Christ, ich kenne Gott, aber ich fühle mich verlassen. Auch dort eine Einladung fürs Gebetsteam, dass du dorthin gehst und sagst, hey, ich möchte wieder erfahren, wie Gott mir nahe ist. Ja, und zum Schluss, der dritte und letzte Punkt, etwas kürzer, aber ein Detail, das wir gerne überfliegen oder einfach schnell lesen. Der zerrissene Vorhang. Im Zentrum des Tempels von damals stand der große, kunstvolle, bestickte Vorhang. Er trennte das Heiligtum vom Allerheiligsten, dem Ort, an dem Gottes Gegenwart ruhte. Und nur einmal im Jahr durfte der Hohepriester diesen Vorhang durchschreiten und für das ganze Volk Opfer darbringen. Der Vorhang war das sichtbare Zeichen, Gott ist heilig und der Mensch ist davon getrennt. Der Zugang ist versperrt. Und in dem Text geschieht etwas Gewaltiges. In Vers 38 heißt es, im selben Augenblick, wo Jesus starb am Kreuz, im selben Augenblick zerriss der Vorhang vom Tempel oder im Tempel von oben bis unten. Also nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Und das oben nach unten ist sehr tief symbolisch. Als Mensch konntest du diesen Vorhang nicht von oben nach unten herunterreißen. Du hast von unten angefangen, das irgendwie so zu machen. Gott selbst musste diesen Vorhang zerreißen. Und das ist, ich glaube, der Vorhang wäre wahrscheinlich noch größer gewesen und noch dicker. Und jeder, der mit Stoff arbeitet, weiß, einen Vorhang kannst du nicht einfach zerreißen. Das geht nicht so einfach. Also da kam eine unglaubliche Kraft hinein. Und es ist auch nicht so, dass der Tempel einfach zerstört wurde und der Vorhang bei dem noch zerrissen wurde. Nein, es wurde nur der Vorhang zerrissen. Nur der Vorhang wurde zerrissen. Und mit diesem Zeichen macht Gott sichtbar, das System des Tempels hat ein Ende. Der Weg zu Gott ist nicht mehr durch Rituale, Priester oder Opfer zugänglich oder blockiert. Jesus, das wahre Opfer, hat die Trennung überwunden. Er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und deshalb nennt Jesus auch seinen eigenen Körper den Tempel. Johannes 2, im Verse 19 bis 21. Nicht mehr ein Gebäude ist ein Ort von Gottes Gegenwart, sondern Christus selbst. Und dann geht es noch weiter. Wer zu Christus gehört, hat freien Zugang. Und Paulus sagt in seinen Briefen, dass wir als Gemeinde der Tempel Gottes sind. Und es geht noch weiter. Du selber bist der Tempel Gottes. Der Heilige Geist, der in dir wohnt. Also ein kleines Detail, aber da müssen wir uns das wirklich vor Augen führen. Wir haben heute das Privileg, dass wir zu jeder Zeit, zu jeder Stunde, ob es uns gut geht, ob es uns schlecht geht, wir haben einen Zugang zu Gott. Weil wir daran glauben, dass wenn wir Jesus nachfolgen und den Heiligen Geist empfangen, dass der Heilige Geist in uns wohnen darf, in unserem Tempel. Und dort, wo der Heilige Geist ist, dort redet Gott. Dort kannst du ins Gespräch kommen mit diesem Gott. Wie herrlich ist das? Und da sagt die Offenbarung 21, Vers 22, am Ende wird es keinen Tempel aus Stein mehr geben, denn der Herr, der Allmächtige und das Lamm sind sein Tempel. Dort ist niemand mehr getrennt voneinander. Dort ist Gott mitten unter seinem Volk. Ja, und die Frage zum Schluss ist, trauen wir uns, diesem Gott überhaupt anzunähern? Oder gibt es Dinge, die uns abhalten davon, wo wir genau wissen, hey, da habe ich Dinge in meinem Leben, da ist einfach der Zugang blockiert. Vielleicht offensichtlich, vielleicht versteckt. Auch das ist eine Einladung oder eine Möglichkeit, wo du im Gebetsteam darum bitten kannst, Herr, zeige mir meine Sünden auf. Vielleicht weißt du das gar nicht, vielleicht bist du dem gar nicht bewusst und da musst du auch kein schlechtes Gewissen haben. Das Schöne ist, Gott kommt nicht und sagt, jetzt warte mir mal, bis du da deine Sünden aufgezählt hast. Weil Gott möchte wiederherstellen und nicht verurteilen. Wenn Gott wiederherstellen möchte, dann möchte er, dass du verstehst, wo du sündig geworden bist. Dann möchte er, dass du wiederhergestellt wirst. Und da gibt es einfach so eine tolle Möglichkeit, dass wir vor Gott stehen können und sagen, Herr, da bin ich. Nimm mich und zeige mir auf, wo ich an dir sündig geworden bin. Wo bin ich an Menschen sündig geworden? Und Gott kommt und nimmt dir das weg und du bist wieder frei. Und glaubt mir, das ist ein anderes Lebensgefühl. Wenn du merkst, dass Gott dir vergeben hat und dich nicht verurteilt und du demütig kommen kannst und das hinlegst, hey, das macht dich frei. Und das ist die Botschaft vom Kreuz. Und darum freut es mich, dass wir auch auf Weihnachten hinsteuern und diesen Beginn wieder feiern dürfen, wo das angefangen hat mit Jesus. Amen.